Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Klassik à la carte. Heute mit Petra Ries. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Thomas Fischermann.
Hallo.
Thomas Fischermann, Journalist, Auslandskorrespondent bei der Zeit, Schwerpunkt Lateinamerika, Brasilien, Amazonas. Herr Fischermann, was hören wir hier gerade?
Ja, das war ein sehr heißer Tag auf einem sehr staubigen Dorfplatz im südlichen Amazonasgebiet, im Dorf Marmelos. Und was wir hier hören, ist der Gesang des Dorfältesten Iguai. Er hatte gerade ein Lied komponiert und vorgetragen und er wünschte eigentlich mir sehr viel Glück für ein Projekt, das wir gerade zusammen abgeschlossen hatten. 4 Jahre lang bin ich immer wieder dort gewesen bei den Tenyarim-Indianern und habe für ein Buch recherchiert, das nun fertig wurde und das nun gedruckt werden sollte. Und er sang viele Minuten lang und ich habe nicht alles verstanden, eigentlich sehr wenig verstanden, aber er wünschte mir viel Glück und er sagte, dass er damit auch einen Wunsch verbinde an uns alle, nämlich, dass wir verstehen sollten, wie die Tenerim leben, weil sie uns vieles zu sagen hätten und wir ein besseres Leben führen könnten, wenn wir es alles verstünden.
Und ein bisschen was von dem werden wir heute in der kommenden Stunde erfahren hier in Klassik à la carte. Das Buch, das jetzt erscheint, heißt Der letzte Herr des Waldes. Darüber wollen wir sprechen und wir beginnen mit Musik aus Brasilien. Klassik à la carte, heute mit Thomas Fischermann, Auslandskorrespondent der Zeit, seit Jahren in Lateinamerika unterwegs, in Brasilien und Buchautor. Sein Buch Der letzte Herr des Waldes erscheint jetzt pünktlich zur Leipziger Buchmesse und als Vorabdruck gestern in der Zeit erschienen. Herr Fischermann, Sie haben sich die meisten der Musiktitel für die heutige Klassik à la carte Sendung auch gewünscht. Auch dieses Stück hier von Maloi Miranda. Es ging dabei um ein Jagdritual, Fischen bei Nacht, falls ich das im CD-Booklet richtig gelesen habe. Und ein Lied ist das von den Djibouti-Indianern aus Rondônia. Das ist gleichzeitig einer der 3 sogenannten Sojastaaten und gar nicht weit weg von dem Gebiet der Menschen, mit denen Sie so viel Zeit verbringen.
Ja, das grenzt gleich im südlichen Ende an das Reservat der Tenerim-Indianer an, der Bundesstaat Rondônia. Ich bin aber hingeflogen nach Rondônia und von dort aus dann mit einem sehr schweren Jeep bis zu den Tenerim-Indianern gefahren an den Rand ihres Reservats. Man fährt durch Gebiet, das früher mal vor 15 Jahren, vor 20 Jahren nur Wald war, wo man gar nicht durch konnte, wo es nicht mal eine Straße gab. Man fährt und man sieht keinen Baum. Man sieht Sojaplantagen bis ans Ende.
Sie sind Auslandskorrespondent für die Zeit und haben mit einer Reportage für das Zeitmagazin im Jahr 2013 eigentlich die ganze Geschichte, die zu dem Buch führte, ins Rollen gebracht. Oder Sie wussten damals wahrscheinlich noch gar nicht, dass diese Geschichte entstehen würde. Wir lernen hier einen jungen Mann kennen vom Volk der Tenerim. Können Sie sich noch an die erste Begegnung mit ihm erinnern?
Ja, ich habe ihn nicht auf der allerersten Reise kennengelernt. Ich war schon ein paar Mal hingegangen zu den Tenerim und ursprünglich war es ein Mordfall gewesen, der mich in diese Gegend gebracht hatte. Es waren die Leichen 3 Männer aus den Siedlungen der Weißen, aus den Holzfäller-Siedlungen gefunden worden auf dem Gebiet der Tenerim und daraufhin waren auch 5 Angehörige, 5 Krieger des Volkes verhaftet worden und es war ein großes Durcheinander, es war ein richtiger Konflikt. Dort, das Militär wurde gerufen, musste die weißen Siedler und die indigenen Völker voneinander fernhalten. Das war sehr, sehr dramatisch. Und wir versuchten dort eine Reportage zu machen, weil das natürlich interessant war, zu sehen, wie sich die Abholzung des Amazonas nun ganz konkret für die Menschen auswirkt. Ich habe später erfahren, dass der Madarejuva, den ich dann später kennengelernt hatte, mich bei meinem allerersten Besuch gesehen hatte. Er hielt Wache im Dorf oder war irgendwo versteckt, er hat mir nicht gesagt, wo. Er hat alles mitbekommen, wie uns nachher auch die Polizei und das Militär davon abgehalten haben, zu den Tenerim hinzugehen. Beim allerersten Mal haben sie uns nämlich nicht reingelassen und sogar nachher an einen anderen Ort verschleppt. Später habe ich ihn dann kennengelernt und da fand ich ihn erstmal gar nicht so besonders beeindruckend, weil er da mit einem Fußballtrikot am Straßenrand saß und einen alten Motorroller reparierte, ich glaube relativ erfolglos. Und er hatte eine Sonnenbrille an, sowas ganz Billiges, aber sowas sehr Angeberisches und wirkte für einen Indianerromantiker, der ich dann damals war, überhaupt nicht besonders auffällig. Und ich habe ihn dann erst später besser kennengelernt.
Das Buch heißt Der letzte Herr des Waldes. Wie sind Sie denn auf den Titel gekommen?
In dem Maße, in dem die Holzfäller im Augenblick vorrücken, werden die letzten Indianervölker, die letzten indigenen Völker dieser Gegend zu so einer Art Wächter, zu seiner letzten Art Verteidiger und Herren des Urwaldes, der noch dort steht. Man kann das sehen, wenn man auf die Satellitenbilder schaut. Da gibt es ab und zu solche großen Flecken zusammenhängender Waldgebiete, die letzten Flecken zusammenhängender Waldgebiete am Amazonas. Und das sind fast alles indigene Gebiete oder diese Naturschutzzonen des Staates, in denen auch indigene Völker leben. Und dort verteidigen die indigenen Völker ihren Wald, ihre Heimat. Und deswegen steht der Wald dort noch. Ringsherum sind Karos. Und die Karos bedeuten auf den Satellitenbildern, das sind Farmen, auf denen Soja angebaut wird oder Weideländer, die abgesteckt worden sind.
Soja wird ja angepflanzt, um eben sagen, das Mastvieh der Industrienationen auch füttern zu können und versorgen zu können, so 80%.
Richtig. Also was hier an unsere Tiere auf deutschen Bauernhöfen auch verfüttert wird, stammt zum Teil aus diesen Gegenden. Mhm. Wir reden so gerne vom Urwald manchmal bei uns. Das ist ein etwas irreführender Titel oder ein etwas irreführender Name, denn einen Urwald in diesem Sinne gibt es gar nicht, in der Vorstellung, dass der Wald dort ganz alleine für sich heranwachsen würde und seine eigenen Regelkreisläufe hätte. Wahrscheinlich sind diese Wälder schon immer sehr viel von indigenen Völkern bewirtschaftet worden, seit wir denken können. Und das wird mehr und mehr erforscht und diese indigenen Völker, denen ich dort begegnet bin, auch die Tenerim, machen das bis heute.
Musik von und mit Egberto Gismonti, sein Titel Frevo, aus dem wir uns jetzt langsam ein bisschen rausschleichen, weil wir nicht die Zeit haben, die komplette Improvisation zu hören. Egberto Gismonti, einer der großen Komponisten, Pianisten und auch Gitarristen aus Brasilien, geboren in Rio de Janeiro im Staat. Letztes Jahr ist er 70 Jahre alt geworden. Er hat Komposition und Orchestration auch studiert in Paris, war Schüler unter anderem von der legendären Nadia Boulanger, die ihn, wie auch angeblicher Astor Piazzolla, sehr ermutigt hat, seine eigenen Traditionen in seine Musik einzubauen. Das hier war eine Soloaufnahme aus dem Jahr 1979 und, ich komme zum Punkt, ein Wunsch von unserem heutigen Studiogast Thomas Fischermann. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Ich habe ihn wahrscheinlich ungefähr 150 Mal am Stück gehört. Es ist eines dieser Stücke, die ich nicht weglegen kann. Der Frevo ist ein Karneval aus dem Nordosten. Das ist eine dieser rauen Geschichten des Karnevals aus dem brasilianischen Nordosten, in denen eigentlich ursprünglich sehr viel Auseinandersetzungen, Krieg, Messerstechereien stattfanden, wo die Messer nachher verboten wurden und die Kriegsbewegungen nachher, die Kampfbewegungen verboten wurden. Und der Frevo war eine Art, diese Kampfbewegungen in einen Tanz zu verwandeln und die Messer durch Schirme zu ersetzen. Und daher stammt diese Musik.
Feiern Sie selbst auch viel, wenn Sie in Brasilien unterwegs sind?
Ja, ich bin ja Kölner. Ich bin ja sozusagen damit aufgewachsen, im Karneval mich zu bewegen. Und der Übergang nach Rio de Janeiro, den ich dann vollzogen habe und dann auch nach Salvador, war dann relativ leicht. Das waren graduelle Unterschiede.
Sie sind heute unser Gast, weil jetzt gerade Ihr Buch erscheint, Der letzte Herr des Waldes, ein Buch über die Geschichte der Tenerim. Es geht um den jungen Krieger Madarejuba, von dem wir jetzt schon einiges gehört haben. In dem Buch stecken unglaublich viele Stunden Interview, insgesamt entstanden über mehrere Jahre. In welcher Sprache haben Sie sich mit ihm denn verständigt oder hat sich das auch mal verändert?
Es hat sich immer wieder verändert, denn es gab keine Sprache, die beide fließend sprechen würden, in der wir uns getroffen haben. Wir haben uns also verständigt mit Händen und Füßen. Wir haben uns verständigt auf Portugiesisch, dass Madarejuba relativ gebrochen spricht. Ich habe dann im Laufe der Zeit mich bemüht, die Sprache der Tenerim zu lernen, das Caguaíba. Das ist mir aktiv nicht gelungen. Ich kann kaum Caguaíba aktiv sprechen, aber ich konnte es dann ein bisschen besser verstehen im Laufe der Zeit. Und vor allem konnte ich die Strukturen begreifen, in denen die Kakwahiva-Völker, also unter anderem die Tenerim, sprechen. Und das hieß, dass ich das gebrochene Portugiesisch, das Mother de Juva gegenüber mir sprach, dass ich das verstehen und ein bisschen rückführen konnte, zum Teil auf das, was er mir dann eigentlich sagen wollte. Und das ging besser und besser. Mhm. Es ist jetzt auch nicht ganz furchtbar, sein Portugiesisch, gar nicht, aber es reichte nicht aus, um komplette Dialoge darin immer zu führen. Und dann musste ich auch viel raten und viel nachfragen und ihm die gleiche Frage manchmal dreimal stellen, so verteilt auf mehrere Besuche manchmal, um wirklich gute Antworten zu bekommen.
Er musste sich ja umgekehrt wahrscheinlich auch erstmal auf den Weißen einstellen.
Ja, und er hat mir ja auch nicht unbedingt getraut. Er wusste ja auch nicht genau, was ich da will. Er ist ein sehr junger Mann und ist ein Krieger eines bedrohten Volkes. Und da kommt jetzt einer und fragt ihn ständig aus. Das war zwar genehmigt worden von seinen Häuptlingen. Die hatten ihn ermutigt und mich ermutigt, da mit ihm zu fahren. Er war mir zugewiesen als mein Führer durch den Wald. Aber er wollte mir trotzdem nicht immer alles gleich verraten. War da manchmal sehr unsicher. Zum Beispiel, wenn ich Fragen stellte wie, wo wächst denn das Material für eure Pfeile? Pfeile sind das prinzipielle Mittel, um Krieg zu führen. Natürlich hat er mir nicht verraten, wo das Material herkommt.
Mhm. Genauso wenig, wie er das Rezept für das Gift für die Pfeile verraten würde.
Ja, das hat mir sein Großvater dann später verraten.
Na dann. Ja, man lernt sehr viel. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es sehr viel besser ist, ein Tier mit einem Giftpfeil zu töten, als es zu erschießen, weil es dann nämlich weniger leidet.
Ja, diese Art von Gift, das ist Curare-Gift. Mhm. Das ist eigentlich bei vielen Völkern bekannt. Mhm. Das lässt das Blut gerinnen der Tiere. Also ist auch bei einem Streifschuss. Die können sich dann nicht mehr groß bewegen, brechen irgendwann in sich zusammen und hören sehr schnell auf zu atmen und sterben. Und das hat einmal einen Vorteil für den Jäger, weil er dann nicht sehr lange dem Tier hinterherrennen muss. Denn das kann ja auch Gefahren bedeuten für den Jäger. Und für das Tier ist es besser, weil es dann nicht so lange leiden muss. Mit einer Flinte muss man manchmal 3 oder 4 Mal schießen.
Ja, oder es würde sich dann verletzt irgendwo hin verstecken und dann eben sehr langsam sterben und vielleicht auch gar nicht gefunden werden. Das sagt schon sehr viel aus über den verantwortlichen Umgang mit den Tieren auf der Jagd. Welche Bedeutung haben die Tiere überhaupt für die Tenerim?
Also einerseits gehen die Tenerim nicht sehr zimperlich mit den Tieren um bei der Jagd. Es gibt da auch sehr brutale Geschichten, wie zum Beispiel, dass erstmal die ganz kleinen Schweinchen gejagt werden oder auch nur angeschossen werden für ganz kurze Zeit, damit sie quieken und dann erst ein paar Minuten später wirklich erlegt werden, damit auch die Mutter und der Rest der Familie herbeikommen und schauen wollen, was dem Schweinchen fehlt. Und dann werden alle zusammen erschossen. Es gibt da sehr physische Dinge, die man dort erleben kann im Wald und die sind nicht unbedingt leicht zu ertragen für jemanden, der da von außen reinkommt. Andererseits wird dieses alles mit sehr viel Respekt gegenüber den Tieren gemacht, in dem Sinne, dass hinterher über die Tiere quasi meditiert wird. Jeder Jäger, der ein Tier erlegt, muss über dieses Tier auch singen. Es muss ein Lied gesungen werden. Und der Schamane wird später sich bei allen erkundigen, wen sie gejagt haben, welche Seelen sie gejagt haben, welche Tiere sie erbeutet haben und wird im Traum, in der Nacht, mit den Herren dieser Tiere sprechen, mit dem Herrn der Schweine zum Beispiel, und wird mit ihm verhandeln, dass nun sehr viele Schweine gestorben sind und dass man die Seelen nun ersetzen müsse, dass man die Schweine nun auch eine Zeit lang in Ruhe lassen werde zum Beispiel. Da wird sehr viel darüber nachgedacht, wo das Essen herkommt.
Also den Tieren wird eben da auch eine Seele zugewiesen und zugeordnet, mit der man kommunizieren kann.
Ja, und das sind zum Teil sehr komplexe Vorstellungen von Seelenwanderungen auch. Also Seelen wandern auch von einer Spezies in die nächste. Und wenn man das alles zusammennimmt, hat man eigentlich ein ökologisches System geschaffen, das auf solchen Seelenwanderungen beruht.
Es kann auch sein, dass Schamanseelen in Tiere wandern und umgekehrt, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, sie können träumen miteinander, sie können voneinander wissen und sich im Traum begegnen. Was passieren kann, ist, dass wenn ein junger Jäger zu viele Schweine zum Beispiel, wenn er in so eine Raserei hineinfällt und dann sehr viele Schweine auf dem Gewissen hat, dann wird irgendwann der Herr der Schweine ihn verwandeln, selber in ein Schwein. Er verschwindet dann und läuft selber mit den Schweinen mit. Da muss der Stamm der Tenerim einen Menschen opfern, eine Menschenseele opfern, um die Ränge der Schweine wieder aufzufüllen.
Ihr erstes Problem, glaube ich, als Sie im Wald unterwegs waren, war ein, um es mal ein bisschen leichter zu machen, ein ganz anderes. Sie haben mit Moskitos gekämpft, während Ihr Begleiter gesagt hat, schau lieber auf den Boden.
Ja, das stimmt. Die Moskitos waren sehr nervig und sie haben ihn genauso gestochen wie mich. Ich glaube, sie haben ihn ein bisschen weniger gestochen als mich, weil er auch noch so eine Kriegsbemalung hatte, die ihn, glaube ich, etwas davor schützt. Und er fand es auch sehr lustig, dass ich ständig nach den Moskitos geschlagen habe, denn es sah wohl sehr angestrengt aus. Und er wusste genauso, wie ich aber auch wusste, dass das Schlagen nach Moskitos letztlich überhaupt nichts nützt. Ich war von oben bis unten mit Moskitostichen bedeckt. Aber es ist schon richtig, es gibt sehr viele Löcher im Boden. Sehr viele Tiere graben irgendwelche Löcher in den Boden. Da kann man leicht reintreten und dann kann man sich den Fuß verdrehen oder so etwas machen. Und da ich ohnehin schon so sehr herumtapste im Wald, wollte er vermeiden, dass mir das passiert.
Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Musik von Celia Fonseca und Rosana Tavares, zwei Brasilianerinnen, die schon seit vielen, vielen Jahren in Köln zu Hause sind, in Deutschland, und da ihre Musik machen. Hier Noir, in der Luft heißt der Titel.
In der Luft.
In der Luft. Auch auf Sendung kann man auch übersetzen, haben wir schon festgestellt. Passt auch, es geht viel um Elemente in brasilianischer Musik, um Wasser, um Luft. Und Thomas Fischermann, der heute unser Gast ist in Klassik à la carte, kennt sich gut aus. Seit seiner Begegnung mit den Tenerim, mit dem Element Holz, würde ich mal sagen, und dem Wald. Erzählen Sie mir noch ein bisschen was von Ihrem jungen Freund. Als Sie mit ihm im Wald unterwegs waren, wie muss man sich das vorstellen? Wie bewegt er sich und wie schwer war es für Sie, ihm zu folgen?
Na, er hat natürlich Rücksicht genommen auf mich. Er war mir als Beschützer und Führer zugewiesen und deswegen tat er nicht das, was er wahrscheinlich normalerweise tun würde. Unendlich lange Rennen in großer Geschwindigkeit auf und ab, völlig unbeeindruckt von den Elementen, die dort auch sehr stark erhitzt sind. Nein, er hat also immer schön auf mich gewartet. Wir mussten erst mit dem Boot losfahren, das war ohnehin relativ leicht, dann haben wir gerudert und wenn wir ganz großes Glück hatten, gab es den Außenbordmotor des Häuptlings, den wir uns ausleihen konnten, da ging es etwas schneller. Und er navigierte dieses Boot über die großen Ströme und über die kleinen Seitenarme, was sehr schwierig war, denn überall unter dem Wasser, das manchmal sehr dunkel, sehr schwarz sein kann, sind Steine, große Felsen. Und man muss ganz genau wissen, wo diese Felsen sind, um dort nicht gegenzufahren. Und er fuhr nie dagegen, er fuhr immer außenrum. Er kannte sich dort aus. Und dann passierte noch was anderes, also fast magisches, wenn wir da an Land gingen. Dann waren wir unterwegs auf den alten Indianerpfaden, ein Netzwerk von alten Indianerpfaden, das dieses ganze Gebiet durchspannt. Nur diese Indianerpfade, die sieht man nicht. Man stellt sich das jetzt vor, vielleicht aus dem Urlaub, den man mal gemacht hat, dass man auf einem ausgetretenen Weg geht. In diesem Fall war das nicht so, sondern das war dichtes Buschwerk. Und Mata de Juva wusste, wo wir da lang gehen müssen. Er hat die Machete genommen, hat den Busch freigehackt und dann sind wir da lang gegangen. Er hatte alle diese Wege im Kopf. Und deswegen hatte ich dann sehr schnell gemerkt, dass dieser junge Mann ein unglaubliches Wissen gespeichert hat und in diesem Wald lebt, wie keiner von uns das, glaube ich, mehr könnte.
Gehen Sie jetzt, wenn Sie heute mal durch einen deutschen Wald gehen, der deutsche Wald ist ja auch ein Mythos an sich, gehen Sie da anders durch?
Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich durch einen deutschen Wald gehe, wie das wäre, wenn ich Mata de Juva jetzt mal nach Deutschland bringen könnte, ihm das Ganze zeigen könnte. Ich würde mich wahrscheinlich sehr schämen. Ich würde mir wahrscheinlich sehr viele Dinge anlesen, nochmal ganz schnell. Aber ich weiß ja gar nichts über unseren Wald. Bin da auch als Kind schon viel durchgelaufen. Ich bin viel im Wald gewesen. Meine Eltern haben mich viel in den Wald mitgenommen. Aber wissen tue ich eigentlich nichts.
Sie könnten wahrscheinlich auch nicht mit den Wildschweinen sprechen oder mal eben einen Affen, die es bei uns jetzt nicht gibt, aber einen Vogel herbei. Rufen.
Na, ich könnte mit denen sprechen, aber ich glaube, sie würden mich weder verstehen noch mehr antworten.
Anders als mit Mata de Juva, der kann das.
Ja, der kann die Tiere rufen. Mhm. Er pfeift oder schreit in den Wald hinein oder macht irgendwelche Geräusche, die der Sprache der Tiere entsprechen. Und die Tiere antworten und kommen manchmal heran. Und das ist dann auch sehr praktisch, wenn er sie gerade mal erschießen will.
Er ist 19 Jahre alt und verfügt aber schon über ein sehr, sehr großes Wissen über seine Kultur. Mit 8 Jahren war er schon unterwegs auf Jagd und er weiß, glaube ich, auch sehr genau, was die Kultur seines Volkes, seines Clans, seiner Familie, das sind jetzt 3 verschiedene Begriffe in einem Satz, bedeuten. In dem Buch gibt es den Satz, wenn es einen Krieg gibt, werden wir ihn gewinnen. Das sagt er immer wieder. Was halten Sie denn von dieser Aussage?
Ja, ich habe das nicht ganz begriffen, ob das jugendliche Prahlerei bei ihm ist. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt oder ob das auch so eine Art heuristischer Annahme ist oder ob das einfach eine Beschwörungsformel ist, denn die Tenerim wissen, dass sie auch schon sehr viele Kriege verloren haben. Eigentlich beginnt ihre ganze mythische Stammesgeschichte damit, dass sie vertrieben werden aus einem Gebiet weiter im Osten des Amazonaswaldes und in ihr heutiges Land hineingeführt werden. Und seitdem haben sie schreckliche Niederlagen hingelegt. Die Weißen haben irgendwann in der Form der Militärdiktatur, der brasilianischen Militärdiktatur, 1970/71 eine Straße mitten durch ihr Gebiet gebaut, über die Friedhöfe ihrer Helden hinweg zum Teil und schlimme Krankheiten gebracht. Hunderte oder Tausende Angehörige des Volkes sind damals umgekommen. Man kann das nicht sehr genau nachvollziehen, wie groß die Zahlen waren.
Ja, von etwa 10.000 auf noch 1.000 habe ich gelesen, aber das ist natürlich nur eine Schätzung.
Ja, die Anthropologen sagen, dass es ca. 10.000 waren und dass dann aber zeitweise bloß noch wenige hundert existierten. Weder der eine Wert noch der andere sind wirklich bestätigbar, auch die wenigen hundert nicht. Denn die traditionelle Technik der Tenerim umzugehen mit solchen Situationen ist, sich im Wald zu verteilen und dort auch zu verstecken. Also niemand konnte da eine Volkszählung machen.
Ehrlich gesagt hat mich das Buch beim Lesen auch ein bisschen traurig gemacht. Der Herr des Waldes, der ja zu verschwinden droht. Wie schätzen Sie das ein oder wie gehen Sie mit so einem Gefühl auch um? Teilen Sie das überhaupt?
Ja, ich bin schon sehr traurig gewesen, manchmal, weil ich auch verstanden habe, personalisiert oder an dieser Person des Matarejuva, was es für ihn bedeutet. Denn er ist ja jemand, der auch durchaus weiß, was ein Fußballtrikot ist und was eine Sonnenbrille ist. Und er hat das auch ganz gerne und besorgt sich sowas auch ganz gerne.
Er hat auch ein Handy.
Aber er telefoniert damit nicht, aber er nimmt damit zum Beispiel Dinge bei der Jagd auf oder hat dafür schon so seine Verwendung. Er war auch schon in der Stadt. Er hatte schon mal den Versuch gemacht, in der Stadt zu leben und dort zur Schule zu gehen. Das ist nach einiger Zeit dann abgebrochen worden. Aber er kennt sich durchaus mit diesen Dingen aus.
Natürlich.
Nein, aber er wüsste, glaube ich, nicht, wer er ist, wenn der Wald nicht mehr da wäre. Muss ich das ja so vorstellen, dass all seine Orientierung, all sein Wissen, all sein, wie sagt man bei uns, Humankapital, daran ausgerichtet ist, dass er weiß, wie er mit dem Wald umzugehen hat. Er weiß zu jagen, er weiß, welche Pflanzen er essen kann, welche nicht. Er weiß, was er sammeln kann, er weiß, welche Heilmittel wo sind. Und er weiß auch, dass alle diese Geschichten, all diese Wahrheiten, die er von seinem Volk erfahren hat, dass die alle gebunden sind an Orte in diesem Wald. Und Vorgänge in diesem Wald. Wenn der Wald weg ist, dann ist das alles weg, dann ist das nichts mehr wert.
Jemand, der hier in der Großstadt aufwächst als Kind, weiß eben auch, welche Gefahren da lauern und lernt, damit umzugehen. Das kann man vermutlich ein bisschen vergleichen. Und man würde ja dann auch ein Stück eigene Kultur verlieren.
Ja, das würde mir selber auch so gehen. Also wenn ich keine Stadt mehr hätte, dann würde ich mich, glaube ich, auch sehr desorientiert fühlen. Und ich fühlte mich natürlich sehr orientierungslos im Wald, wenn es dann nachts schwarz wurde, sehr, sehr dunkel wurde, dann kamen Geräusche auf, Gerüche auf, die ich nicht kannte. Es grunzte und knackte im Unterholz und ich wusste ja überhaupt nicht, wovor ich nun Angst haben sollte und wovor ich keine Angst haben sollte. Mit Matarejuva an meiner Seite musste ich vor gar nichts Angst haben, aber er lachte mich dann auch wieder aus. Er sagte also, hier ist keine Gefahr für dich, du kannst hier einfach bleiben, aber apropos, bleib in deiner Hängematte, das Feuer brennt noch, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf Pirsch.
Klassik à la carte heute mit Thomas Fischermann und ganz klassischer Musik aus Brasilien. Musik von Heitor Villa-Lobos, gespielt von Asja Fatejeva und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. Die Fantasia para Saxophon, Villa-Lobos, er ist auch geboren in Rio de Janeiro, ein Brasilianer, der viel mit der brasilianischen Folklore, also den Chorus besser gesagt, experimentiert und komponiert hat. Die hat er auf seinen Reisen entdeckt. Aber er ist jetzt kein Indigener, Thomas Fischermann, heute unser Gast in Klassik à la carte. Wie empfinden Sie diese Musik? Mögen Sie klassische Musik?
Ich mag klassische Musik sehr, sehr gern, bin damit aufgewachsen, habe selber sehr, sehr lange Klavier gelernt. Das ist natürlich interessant, der Heitor Villa-Lobos ist ein Stadtgewächs, er ist in den Clubs der Lapa damals rumgezogen, der etwas verruchteren Sektion der Innenstadt und hat dort zum Teil gespielt, zum Teil Bohemie gelebt und ist in vieler Weise ein Repräsentant der bohemischen Oberschicht dieser Stadt auch gewesen und der Kolonisation. Er ist Teil des Kolonisierungsprozesses Brasiliens gewesen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch Der letzte Herr des Waldes auch verschiedene Mythen, die für die Tenerim wichtig sind. Einer davon handelt von einer großen Überschwemmung des Waldes, die man sich erzählt. Und ich gehe davon aus, dass es alles eine mündliche Überlieferung, eine Tradition der Oral History ist. Den Namen dieses Mythos dürfen Sie jetzt aussprechen.
Das ist die Hipodoquerua. Das ist die große Überschwemmung der Welt, sehr wörtlich.
Als ich es gelesen hatte, hat es mich einfach ganz schlicht an den Mythos unserer großen Überschwemmung, an die Sintflut erinnert. Im Prinzip geht es genau darum, oder irre ich mich?
Ja, es war eine Sintflut in dem Fall. Es sind auch alle gestorben, bis auf ganz wenige, die sich auf den obersten Stängel einer gigantischen Maniokpflanze haben retten können. Nur ist es auch so, dass die Überschwemmungen in diesem Gebiet, im Gebiet der Tenerim, eigentlich eine positive Konnotation haben. Deswegen hat diese Geschichte zwei Seiten. Die Überschwemmung findet jedes Jahr statt und transportiert Nährstoffe aus dem Fluss in große Teile des Waldes. Und die Tenerim wissen sehr genau, dass das sehr gut ist und dass auch dort nichts wachsen würde ohne diese Überschwemmung. In dieser Erzählung von der großen Überschwemmung, eingebaut in die längeren Erzählversionen, sind lange Listen von Pflanzen, Insekten und Tieren, die alle in irgendeiner Weise nützlich sind für die Tenerie. Und wenn man das alles so hört und jeden Abend beim Feuer erzählt bekommt, als kleines Kind, das im Stamm aufwächst, hat man hinterher so eine Art botanisches Handbuch oder so eine Gebrauchsanweisung für den Regenwald gelernt, wenn man all diese Pflanzen und Tiere kennengelernt hat.
Man lernt sehr, sehr viel, wenn man dort unterwegs ist. Und von den Tenerien, von denen haben Sie bestimmt auch viel gelernt, würde ich mal sagen. Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zur europäischen Welt, wie Sie sie kannten, verändert?
Ja, es fällt einem als erstes immer auf, wenn man zurückkommt aus dem Regenwald, wie viel wir haben, welche Vielfalt wir haben. Dinge, die dort unten ein sehr wertvoller, singulärer Gegenstand sind, wie, ich sag mal, eine Nagelschere zum Beispiel. Die sieht man hier dann im Kaufhaus in einer Reihe neben 100 anderen Nagelscheren, die alle unterschiedlich sind. Und angeblich soll es mir einen Vorteil verschaffen, dass ich zwischen all diesen Modellen auswählen kann. Das geht bei allem so, ob ich mir nur eine Hose kaufe oder eine Tomatensuppe in der Dose kaufe oder Backpulver kaufe. Ich habe überall diese riesige Auswahl und man vergisst sehr schnell, dass man das eigentlich alles für ein gutes Leben nicht unbedingt braucht.
Das war ein Titel von und mit Tom Zé, Jahrgang 1936, ein Brasilianer, dessen Musik unserem heutigen Studiogast Thomas Fischermann sehr am Herzen liegt. Warum, Herr Fischermann?
Das ist einer der Vertreter und eigentlich auch mein liebster Vertreter der Tropicalia-Bewegung, des Tropicalismo. Das ist eine musikalische Bewegung aus Brasilien, die unter anderem ein altes literaturtheoretisches Konstrukt aufgegriffen hat, das man in Brasilien hat, nämlich die Anthropophagie, das Menschenfressertum. Man hat in Brasilien sehr lange diskutiert, wie man eigentlich umgehen soll mit dem Umstand, dass man kolonisiert worden ist, dass die koloniale Kultur die eigene Kultur verdrängt oder die originalen Kulturen verdrängt hat. Man ist auf die Antwort gekommen, dass man sie umarmen soll, dass man sie verschlingen soll, dass man sie auffressen soll, dass man sie verdauen soll und hinterher wieder ausspucken soll. Das Produkt dieses Vorganges ist ein eigenes, befreites, vom Kolonialismus befreites Kulturprodukt. Das ist ein eigener Output, eine eigene Stimme aus Brasilien. Das hat die Musik von Tom Zé auf jeden Fall versucht. Da wird alles gemischt, was man finden kann und neu transformiert.
Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass diese Anthropophagie, dieses Menschenfressertum auch mit Respekt zu tun hat. Wie hängt das denn mit dem Volk der Tenerim zusammen?
Also es ist lange her, es sind ein paar Generationen her, wobei ich noch alte Leute getroffen habe in dem Volk, die mir davon erzählt haben. Aber die würden es heute sehr weit von sich weisen, dass sie das noch praktizieren würden. Aber in der Tat hat das gewaltsame Umbringen eines anderen Menschen auch Prozesse ausgelöst bei den Tenerim, die sie selber zu verarbeiten hatten. Derjenige, der den anderen umgebracht hat, hatte ein psychologisches Problem. Das hat man anerkannt. Der musste damit irgendwo umgehen. Man wollte auch dem Krieger nicht die Respektlosigkeit widerfahren lassen, ihn jetzt einfach so im Wald liegen zu lassen. Man hat dann seinen Kopf abgetrennt. Das ist alles ein bisschen grauslich, Entschuldigung. Und seine Gliedmaßen, man hat sie mitgenommen und ein Fest darum gemacht, bei dem symbolisch, nicht zur Ernährung, dann Teile dieses Körpers auch verspeist wurden von den anderen. Und da spielen viele Aspekte von Seelenwanderung mit rein, da spielen viele Aspekte von Verarbeitung des Traumatischen, sich auseinandersetzens mit dem Gegner zu tun. Auch Triumph, auch Abschreckung der anderen hat was damit zu tun. Aber eigentlich wird dem Gegner zum Ausdruck gebracht, dass man ihn wertschätzt durch dieses Essen. Und diese Konzepte sind für uns natürlich sehr, sehr schwer zu verstehen heute.
Aber der psychologische Aspekt, dass man, wenn man jemanden tötet, ein Problem bekommt und das irgendwie verarbeiten muss, das ist, finde ich, sehr nachvollziehbar.
Ja, und da ist ein sehr ausgiebiges Ritual drum auch gesponnen worden, bei dem derjenige, der den anderen umgebracht hat, dann beim Fest auch besonders behandelt wird. Er darf in einer eigenen Hängematte liegen, ein bisschen abseits vom Fest, er wird gut versorgt. Er bekommt hinterher ein rituelles Bad und er bekommt sogar einen neuen Namen.
Die Seele ist ein ganz wichtiges Konzept bei den Tenerim auch und man muss im Rahmen der Religionsausübung, wenn ich das richtig verstanden habe, wie es auch in dem Buch ja erzählt wird, viele Regeln einhalten, zumindest wenn es darum geht, wenn einen die Toten im Schlaf nicht stören sollen und die Lebenden nicht quälen. Wie können die denn die Lebenden quälen und was darf man dann nicht tun?
Ja, es gibt da viele Dinge, die vor allem damit zu tun haben, dass man kurz und intensiv trauert und dann den anderen aber auch vergisst und verdrängt. Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass das ja kleine nomadische Gruppen waren im Wald. Das Volk der Tenerim wohnte großteils nicht zusammen an einem Ort, sondern die strichen durch den Wald, hatten sehr viele Feinde, sehr viele Gegner und haben mit Tod und Krieg und Auseinandersetzung ständig zu tun gehabt. Das heißt, um das Überleben der Gruppe sicherzustellen, konnten sie jetzt nicht lange Trauerrituale machen. Die mussten sehr kurz sein und da musste man weiterleben können. Und Eltern, die zum Beispiel ihre Kinder im Wald verloren hatten, konnten jetzt nicht monatelang trauern und arbeitsunfähig sein, sondern die mussten relativ schnell wieder auf Zack gebracht werden. Und das hat man mit diesen Kulturtechniken gemacht, dass man es sehr stark verdrängt hat auch.
Welche Rolle spielt denn da die Musik?
Musik ist ein sehr intensives Erleben in dieser Kultur. Ich habe viel Musik dort gehört und sie war mir sehr fremd. Sie ist sehr atonal, sie ist sehr stark rhythmisch. Und sie ist aber allgegenwärtig und man macht eigentlich über alles ein Lied. Man macht ein Lied über die Jagd, man macht ein Lied über die Begegnung mit dem Geist, man macht ein Lied über die Geschichte, man macht ein Lied darüber, dass ein neues Haus gebaut worden ist. Man macht über alles Lieder und freut sich und man macht Lieder über die Dinge, die traurig sind. Wenn man jemanden verloren hat und erinnert sich auch an sie. Es wird sehr viel Erinnerung transportiert in diesen Liedern, auch und sehr viel Wissen transportiert. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr ausgiebig ist und man feiert auch in Gruppen zusammen und hat dabei Musik. Man bringt alle Lieder an einen Ort zusammen und spielt sie alle zusammen und manchmal sogar alle gleichzeitig.
Das war ganz besondere Musik hier bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur von Philip Glass und dem Ensemble Uakshi. Auch ein Wunsch von unserem heutigen Gast Thomas Fischermann. Und das ist ein brasilianisches Ensemble und eine Aufnahme aus den 90er Jahren. Und hier geht es um einen ganz besonderen Fluss, der beschrieben wird. Das Album geht auch um die Wasser des Amazonas, Aguas del Amazonas. Um was für einen Fluss ging es hier und warum ist der Ihnen so wichtig?
Es geht hier um den Rio Madeira. Das ist der Fluss, der sehr in der Nähe des Tenerim-Gebiets fließt und der den Charakter dieses Gebiets auch ausmacht. Die einzelnen Flüsse, die Zuflüsse des Amazonas, haben jeder so ihren eigenen Charakter. Sie haben unterschiedliche Farben, es gibt unterschiedliche Vegetation, es gibt auch unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Völker, die dort leben. Und deswegen gibt es sehr starke charakteristische Unterschiede. Und der Rio Madeira ist der Fluss dort. Der Rio Madeira ist der Holzfluss, der Fluss des Holzes, der Fluss, in dem sehr viel Holz treibt. Und das stimmt ganz wörtlich. Aus dem Oberlauf des Flusses, da fallen offenbar sehr viele Holzstücke auf natürliche Art und Weise rein in diesen Fluss und die treiben dann herab. Und das ist sehr gefährlich dort zu navigieren mit einem kleineren Boot, wenn man immer aufpassen muss, dass man nicht gegen einen Holzstamm fährt. Und es gibt Riesenschlangen dort, Anaconda-Schlangen und Sucuri, die versuchen so auszusehen wie ein Holzstück. Die treiben dann mit und haben schon manchen kleinen Bootskapitän sehr übel überrascht.
In dem Buch, da sind auch zum Glück ein paar Landkarten und eine davon versucht, am Rande der Transamazonika das Gebiet der Tenerim ein bisschen aufzuzeigen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das ausgesehen haben mag. Und da sind auch so schöne Namen wie früheres Dorf, San Francisco, São Francisco natürlich, oder auch der Jägerrastplatz. Wie ist diese Karte entstanden und welche Hilfe hatten Sie?
Das war eine unheimlich unterhaltsame Arbeit, die aber unheimlich lange gedauert hat. Ich hatte für dieses Buch immer so einen kleinen, wie ich das nannte, wissenschaftlichen Beirat dabei. Und zu diesem gehörte unter anderem ein Anthropologe von der Universität in São Paulo, der sich um dieses Volk der Tenerim kümmert, der sie erforscht hat und diese Gegend auch erforscht. Und die hat mir geholfen, diese Karte zu interpretieren, zusammen mit Madre Juva, weil wir immer wieder Dinge übersetzen mussten. Und es gab dann Worte, die nicht so ganz klar waren. Ein bestimmter Ort konnte Adlerhorst heißen, er konnte aber auch Flussmündung heißen, das musste man jedes Mal genau interpretieren. Und dann war es aber so, dass die Kriegslisten der Tenerim zum Teil vorsehen, dass man auch nicht alle Orte wirklich verrät oder dass man nicht alles benennt. Ich hatte das schon genannt, der Ort, an dem das Material für die Pfeile wächst, der darf nicht verzeichnet werden.
Sie sind jetzt mit dem Buch Der letzte Herr des Waldes unterwegs. Das Buch ist nicht nur empfehlenswert, finde ich, weil es eben die Begegnung mit Madarijuwa und dem Volk bietet, sondern auch, weil es einen wirklich ausführlichen, weiterführenden Literaturanhang hat mit ausführlichen Fußnoten und, wer mag, eben auch weiterführenden Links zu den Themen, über die Sie arbeiten, die Sie beschäftigen. Sie werden jetzt mit dem Buch sehr viel unterwegs sein. Es gab ja schon Berichterstattung in der ARD. Sie fahren jetzt zur Leipziger Buchmesse. Aber Brasilien wartet schon wieder auf Sie. Wo leben Sie denn lieber?
Ich lebe jetzt mal halb und halb. Ich lebe jetzt die Hälfte des Jahres in Hamburg und die Hälfte des Jahres am Strand von Ipanema. Und doch, ich mag beides. Sie glauben mir das jetzt nicht, Sie
doch,
lachen
ich glaub,
aber.
Ich lache deswegen, weil das war ein sehr neidisches Lachen. Ich kann das sofort glauben.
Aber ich mag das beides unheimlich gern. Und das allererste, was ich gemacht hatte, als ich vor wenigen Wochen jetzt wieder hier nach Hamburg kam, war, dass ich in ein Barockkonzert gegangen bin hier in der Leisthalle. Und das fehlt mir dann auch so sehr, wenn ich es in Brasilien mache. Und ich brauche schon beide Welten. These old hopes and fears still in my side.
Paul Simon von seinem Album The Risen of the Saints zusammen mit dem brasilianischen Ensemble Uaxi, und das Album ist 1990 erschienen. Ist auch mehrfach übrigens für den Grammy nominiert worden. Thomas Fischermann, Der letzte Herr des Waldes, sein Buch erscheint jetzt auf der Leipziger Buchmesse, seit gestern im Vorabdruck in der Zeit zu lesen. Thomas Fischermann, Redakteur und Auslandskorrespondent, großer Brasilien-Kenner. Er hat uns heute in der letzten Stunde viel erzählt über seine Freunde, seinen Freund vom Stamm der Tenerim. Wie verabschiedet man sich eigentlich bei den Tenerim? Was macht man da?
Man steht auf und sagt kein Wort. Manchmal sind die Tenerim unglaublich wortkarg und unheimlich wenig kommunikativ. Sie machen einfach Dinge und große Herzlichkeit oder große Ausgesprochenheit findet da nicht statt.
Dann machen wir das jetzt auch gleich so. Wir stehen auf und gehen. Mein Name ist Petra Ries. Das war Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie finden die Sendung mit Thomas Fischermann natürlich zum Nachhören und ein bisschen Bilder gucken auch auf unserer Homepage unter ndr.de/ndrkultur.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.